Seit meiner Geburt Mitte der 1970er Jahre bis in meine Gymnasialzeit hinein war unser turbulentes Familienleben von Trennung, Neuanfang, Orts- und Schulwechseln bestimmt. Damit war der Rahmen gegeben für dynamische Prozesse, die durch wiederholt erzwungenen Abschied von Umorientierung, Anpassung, Neuausrichtung und Neustart geprägt waren. Nur selten waren sie Anlass für Traurigkeit oder Wehmut, schulten sie doch ein gewisses Universaltalent für den flexiblen Umgang mit Veränderung. Eine lebendige Gesprächs- und Streitkultur, die kaum ein Thema aussparte, gehörte ebenso dazu wie grundlegende Prinzipien von menschlichem Anstand. Im Bewusstsein, eine, wenn auch unbedeutende, privilegierte Stellung innerhalb der Wohlstandsgesellschaft einzunehmen, wurden eigene Sorgen oder Schicksalsschläge mit dem knappen Verweis auf die Existenz von bedeutend schlechteren Lebenslagen abgetan. Doch ist der bloße Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit von Leid Grund genug, den drängenden Problemen der eigenen Kinder aus dem Wege zu gehen? Oft stand diese gestrenge Haltung im klaren Widerspruch zur fürsorglichen Anteilnahme oder entgegenkommenden Hilfe gegenüber Außenstehenden. Während bei der Problembewältigung im freundschaftlichen Umfeld die scheinbar dringend benötigte persönliche Distanz gewahrt werden konnte, die innerhalb der Familie fehlte, war hier auch guter Rat nicht teuer. Daraus ergab sich eine Art von pragmatischem Ringtausch unter all jenen, die außerhalb des engsten Familienkreises nach Beistand und Rat suchten. Was schon darauf hindeutet, dass meine Eltern in ihrer Generation mit dieser Haltung keine Ausnahme bildeten. Passend dazu erzählte mir ein Freund, dessen Vater als Allgemeinarzt sehr beliebt war bei seinen Patienten, wenn er als Kind Schmerzen hatte, die er auch vom Vater behandelt haben wollte, sagte er: »Du Papi, es tut immer so weh, wenn ich mit dem Arm so mache.« Daraufhin der Vater knapp: »Dann mach halt nicht so.« Die Anekdote, die sich ebenso bei uns hätte abspielen können, zeugt von einer für ihre Zeit typischen emotionalen Distanziertheit und nur bedingt involvierten Vaterrolle. Im schlimmsten Falle entsteht hieraus ein dysfunktionales Beziehungsgeflecht, das bereits erste Anzeichen von Komplikationen innerhalb der Familie als Banalität abtut, leugnet, verdrängt oder schönredet. Doch während Verdrängung idealerweise eine zeitlich begrenzte Reaktion und der Auftakt für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Verdrängten sein sollte, hatte ich gelernt, dass das Unterdrücken oder gar Langzeitleugnen von schlechter Erfahrung der opportunere Umgang damit ist. Folglich unterstellte ich meine Krankheit anfänglich instinktiv diesem Geheiß der Verschwiegenheit, verlieh ihr eine Form von Stigmatisierung, die jeden Impuls zur erlösenden Aussprache im Keim erstickte. Damit kam sie einer Sanktion gleich, die mich gegenüber dem alles beherrschenden Unaussprechlichen zur Verliererin machte, zu derjenigen, bei der die Verantwortung für den Makel zu verorten war. Trotzdem hat Tabuisierung nicht nur etwas mit Außenwirkung oder der Ächtung durch Dritte zu tun, findet auch Uwe Timm in seiner Erzählung über das kurze Leben seines älteren Bruders. Bevor man andere als Schuldige ausmachen könne, müsse man sich die kritische Frage stellen, was man selbst von sich hält, ob man sich die Blöße eines ungeschönten Selbstbildes geben und mit den Konsequenzen leben könne. Dieser Argumentation folgend resultiert peinliches Berührtsein zuerst aus dem eigenen Schamgefühl und der Angst vor Versagen im privaten wie außerprivaten Bereich. Auf der Suche nach Wahrhaftigkeit läuft man Gefahr, ungeliebte oder sogar qualvolle Wahrheiten zu erfahren. Erst wirbeln wir den Staub auf und behaupten dann, dass wir nicht sehen können. So bringt George Barclay diesen Prozess auf den Punkt. Vermeidendes oder verdrängendes Verhalten kann hingegen zumindest kurzfristig Linderung bewirken. Demnach erscheint es dann doch zu einfach, die Schuldigen ausschließlich in den eigenen Reihen zu suchen, da mich zumindest eine Teilverantwortung trifft. Meine tief empfundene Scham und konsequente Weigerung, mich mit den Ursachen auseinanderzusetzen, sind deutliche Anzeichen meiner inneren Zerrissenheit. Um sich aus dem Klammergriff dieser verinnerlichten negativen Glaubenssätze zu befreien, riet mir eine Freundin, die eigenen Eltern als Kinder zu visualisieren, die ihrem Schmerz einsam und schutzlos ausgeliefert sind. Automatisch beginnen wir, ihr individuelles Trauma nachzuvollziehen und wechseln die gewohnte Perspektive. Das transgenerationale Erbe kann über lange Zeit eine erdrückende Machtposition ausüben. Wie mächtig ist bei C.G. Jung nachzulesen. Es gibt kaum einen stärkeren psychischen Einfluss auf die jeweilige Umgebung und insbesondere auf ihre Kinder als die nicht gelebten Leben der Eltern. Nichtsdestotrotz sind Schuldzuweisungen schlicht zu einfach, wie auch der zeitübergreifende Vergleich von komplexen Familienstrukturen im Hinblick auf die Klärung aktueller persönlicher Probleme wenig zielführend ist. Versuchen wir nicht alle unser Mögliches, um gute Voraussetzungen zu schaffen, haben aber manchmal keine andere Wahl oder leben in grundverschiedenen Wertekontexten? Es steht mir frei, Wege einzuschlagen und Fähigkeiten zu erlernen, um die übermächtigen Kräfte meines psychischen Erbes zu ermüden. Und wenn das alles nichts bewirkt, tröste ich mich mit dem ersten Satz aus Leo Tolstois Roman Anna Karenina. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Art.